Unabhängig davon, wie du dich innerlich fühlst, bemühe dich immer, wie ein Gewinner auszusehen. Arthur Ashe. Willkommen zu Potpourri und Plörre mit David und Micha. Heute am 10.08.2022. Der Podcast geht, glaube ich, heute sogar noch online, weil der Micha ist morgen schon nicht mehr im Lande. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, lieber Michael.
Hi. Ich starte heute ein bisschen zurückhaltend.
Nein, alles gut.
Schön, dass wir es geschafft haben. Schön, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, wir halten uns an kein Datum und finden dann, wie der Zufall so will, den 10., um die Aufnahme zu machen und fallen vielleicht in ein altes Muster. David, ist das nicht schön?
Ja, man muss ja wissen, es ist jetzt der 10., das wäre eigentlich unser Regular Day gewesen auch, und also der Release Day. Und es ist genau 13 Tage vom letzten Release her. Klingt
Wahnsinn.
Komisch, ist aber so. Ja. Was das zu bedeuten hat, werden wir vielleicht noch ergründen.
Man weiß es nicht, ne? Wir schaffen unseren eigenen Rhythmus, wie wir es beim letzten Mal festgehalten haben, ne? Erstmal Prost, David ist schon kräftig an der Pulle. Wir haben den 10. August, es ist 20.42 Uhr. Ne? Es ist ein schöner, lauer Sommerabend. Gefühlt 10 Grad zu warm, immer noch, aber alles gut. David, wir starten wie immer, das können wir nämlich am besten, der Recap. Wie sieht's aus? 13 Tage, also wir haben uns ja wieder gar nicht gehört, gar nicht gesehen. Du bist wieder wie eine Tarnkappe untergetaucht hier. Wie war's denn? Wie geht's dir?
Ja, woran lag's, kann man fast sagen. Woran hat es gelegen? Es hat daran gelegen, dass wir im Urlaub waren. Also wir waren mal wieder acht Tage in Bayern und Österreich unterwegs. Und haben es uns gut gehen lassen. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber es hört sich irgendwie so an, als ob wir ständig im Urlaub sind. Ja, ist auch so. Nein.
Ja.
wir nutzen immer die Sommerferien, weil wir ab morgen sogar zwei schulpflichtige Kinder haben. Aber wir nutzen die Sommerferien sehr intensiv, um da Urlaub zu machen, weil halt irgendwie das schönste Wetter ist. Und ja, wir waren in Bayern und Österreich, wir waren unten in Fischbachau, sind von da aus öfter mal nach Österreich rübergefahren, waren in Söll, waren im Hexenwasser, wie das so schön heißt, waren am Tiersee, waren am Schliersee, waren schwimmen, haben Feuerwerk gesehen, haben Hexen gesehen, wir haben alles gesehen. Es war völlig absurd und ein traumhafter Urlaub. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, schön. Also es klingt, als hättest du aus einer Broschüre für Österreich-Urlaub vorgelesen. War sehr, sehr, sehr gut vorgetragen. Vielen Dank dafür, für diesen Mehrwert. Die älteren Zuhörer von euch wissen ja, dass David und ich diese ewige Debatte haben, fahre ich nach Holland ans Wasser oder nach Österreich in die Berge? Das ist never ending genau. Story. Am Ende nehmen wir uns beides jedes Jahr vor, auch mal das andere ausprobieren. Am Ende bestraft der David einen Lügen, indem er einfach wieder nach Österreich fährt oder an die Grenze zu Österreich und dort einfach seinen Urlaub macht. Aber ich finde ja immer, David, du wirst mir zustimmen, wenn man einmal was gefunden hat, wo man sagt, dass man kennt sich aus, alle fühlen sich wohl, gerade mit Kindern, ist es, glaube ich, immer so ein schöner Heimvorteil, den man mitnimmt, oder?
Das ist völlig korrekt, weil wenn man da ankommt, wo wir in diese Ferienwohnung fahren, da sind die Kinder sofort angekommen, so wie alle, ne? Und das ist total geil. Aber ich muss kurz einwenden, meine Frau hat letztens sogar gesagt zu Freunden von uns, die auch sehr gerne nach Holland fahren und die jetzt auch wieder 3 Wochen oder so in Holland waren, dass sie sich vorstellen kann, eventuell im nächsten Jahr mal 3 bis 4 Tage auch dahin zu fahren, um das nochmal auszuprobieren.
Drei bis vier Tage. Ja. Das ist dann ein so kurzer Zeitraum, in dem man weiß, wenn ihr dann in diesem Zeitraum fahrt, kommt Himmel und Hölle zusammen. Wetter ist scheiße, alles ist überfüllt.
Ja.
Ihr habt den Stau des Lebens für die kürzeste Strecke und das ist immer so. Es ist vorprogrammiert. Das ist manchmal, wie das immer im Leben so ist, da kannst du die Uhr noch stellen. Das kommt dann genauso, wie man es denkt. Ne? Das ist einfach so, oder?
Das Meer ist dann voller Quallen, logischerweise, und schmutzig. Genauso wird es laufen.
Ja. Aber es ist schön, dass es nicht aufgegeben hat. Und es ist ja für mich immer ein großer Indikator, wenn die Frau es machen möchte, ist man schon gut unterwegs. Also wenn ich jetzt dezent in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder das Wort Holland so quasi einimpfe, einbläue, immer wieder mal fallen lasse, immer wieder schreibe, einfach kommentarlos einfach nur Holland oder vielleicht irgendwie das Lied von den 257er immer schicke, einfach so, dann bereite ich da die gute Bahn vor. Vielleicht müssen wir indirekt eine Wette machen, wer von uns zuerst im anderen Land landet im Urlaub. Aber nicht, weil wir es geplant haben, sondern weil es durch so Umstände passiert, wie zum Beispiel, ihr habt Freunde und habt super viel, die sagen, komm, fahrt doch mal mit, oder man fährt dann irgendwo mit, oder man muss auf irgendeine Hochzeit, oder schließt sich irgendeiner Reisegruppe an und sagt, komm, das erste Ziel ist da und da. Also vielleicht müssen wir da mal so einen kleinen Countdown zünden, wer zuerst die feindlichen Linien überquert, hier so ungefähr.
Ja, aber es muss dann auch so ein Urlaub sein, weil so einkaufen in Holland oder Österreich zählt nicht.
Also. Ja, okay, das wollte ich gerade sagen. Das ist raus. Also das wäre zu einfach. Also sprechen wir mal von
in dem Kilo die feindlichen Linien überquert, finde ich super.
Ja, ja, ist wieder politisch korrekt. Wir müssen ja anstößig bleiben, deswegen direkt mal was raushauen hier. Aber sprechen wir von einem Kurztrip, 3 bis 4 Tage. Wir werden berichten, wie das Ganze aussieht. Aber so ist es dann, ne? Yes, aber
ja, mal gucken, ob es wirklich dazu kommt. Mal sehen.
Ja, man merkt schon, da wird schon gegen gearbeitet. Ne? Das ist schon, also es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Vielleicht muss ich euch einfach auch mal dazu einladen oder so. Vielleicht der Erste, der einen einlädt und sagt, komm, wir fahren da hin, wir sind da und so, dann ja, müssen wir mal schauen. Irgendwann kriegen wir es hin, ne? Aber yes, so viel zu dir, die schöne Urlaubswelt. Ne? Also ich glaube, gefühlt, wenn wir sind jetzt heute bei Podcast-Folge 16, David. Ja, eine Podcast-Folge 16 ist es, glaube ich. Ich meine ja. Ich verliere langsam den Überblick, das ist gut, ein gutes Zeichen, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr lustig, dass, wie soll ich sagen, dass, dass du die schöne Seite des Lebens hast und gefühlt von 16 Podcast-Aufnahmen wahrscheinlich bei 8 im Urlaub warst, aus zum Urlaub fahren, gefahren bist oder wiederkommst, also ich erkenne ein Muster, das ist echt sagenhaft bei dir. Aber
das ist brutal, ne?
Ja, ja. Das ist brutal, ne? Ich sag ja, das ist irgendwie, ne? Also viele Leute fragen sich wahrscheinlich, warum du deinen Job aufgegeben hast, aber Spaß beiseite. Die Geschichte ist, die Geschichte ist die, dass ich da eine andere Geschichte zu erzählen habe, weil kurioserweise hat es mich wieder erwischt. Und ich war wieder Corona-Patient 0, so ungefähr. Und ich hatte deswegen. Ja, auch irgendwie Urlaub, nur nicht so geil. Und bin seit heute früh tatsächlich das erste Mal auch wieder seit 8 Tagen oder so, 7 oder 8 Tagen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wieder rausgegangen, bin negativ getestet und hätte darauf verzichten können, bin ich ganz ehrlich. Aber so hatte man mal Zeit, ein bisschen durchzuatmen und auch zu verfolgen, was du so treibst. Und ich glaube, wir haben nicht viel gesprochen, aber so ein bisschen die Kommunikation, die wir hatten, war ein bisschen, glaube ich, das Thema nach dem Motto, was macht man mit Urlaubsspeck, beziehungsweise was macht man mit dem Speck, den man sich zulegt, indem man eine Woche in Corona-Quarantäne ist und irgendwie nur rumliegt und einen Quadratmeter Horizont hat von 15 Quadratmeter, auf dem man sich frei bewegt, damit man mit seiner Frau in einer Wohnung lebt, irgendwie am besten sich super aus dem Weg geht und voll viele Sachen auch einfach nicht nutzt, um die Infektionsgefahr auszuschließen und dann irgendwie sich im Wohnzimmer einquartiert oder wo auch immer. Und passieren halt dann Sachen aus der Langeweile. Ich habe es wieder gemerkt, du wirst es kennen, David. Wenn man viel arbeitet, dann sind wir beide so, dass wir, glaube ich, wenig essen. Und wenn man halt rumliegt, dann geht die Fresserei los. Und im Urlaub ist man ja bekanntlich auch immer am Rumliegen. Du zumindest, so wie ich dich kenne. Und,
am Limit.
Was macht der Urlaubsspeck?
Also rumgelegen. Rumgelegen haben wir gar nicht so viel. Also wir waren schon viel unterwegs, aber wir waren auch echt oft essen. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und die erste Amtshandlung, die ich getan habe, ich habe mir so einen Kasten Tegernseher gekauft. Oh, darf ich die Marke sagen? Ja, ich darf sie sagen. Wir waren sogar am Tegernsee unter anderem.
Zu spät.
Ich habe so einen Kasten Tegernseher. Ja, so einen Kasten Tegernseher gekauft und den habe ich in der Woche auch verputzt. Und natürlich waren wir auch in Restaurants und da gibt's dann leckeren Schweinebraten, dann gibt's dies, dann gibt's mal einen Grillabend mit Musik, dann gibt's dies, also jenes und was auch immer und dann gibt's einen Kaiserschmarrn und was will man denn da machen? Also jetzt mal im Ernst, Leute, und im Urlaub bin ich jetzt nicht so, oh, jetzt muss ich auch ein bisschen mal auf meine Linie achten und hin und her, aber die Rechnung kam direkt danach, also das kann ich so sagen.
Die kommt unmittelbar, ne?
Übel.
Ja. Kurzes Hochgefühl von ein paar Tagen und danach kommt die Rechnung, ne? Aber es ist schön auf jeden Fall zu sehen, dass wenn wir über Urlaubsspeck sprechen, dass du davon sprichst, dass man Tegernseher verputzt. Also das waren anscheinend fest eingeplante Mahlzeiten über den Tag verteilt und keine Erfrischungsgetränke, sondern es waren Mahlzeiten, oder? Aber ein Tegernseher ist auch eine Mahlzeit. Also kann man schon, ne? Ist alles drin, was der Körper braucht.
Ja, das. Ne? Das ist ganz klar, das ist Grundnahrungsmittel da unten. Nee, muss ich ehrlich sagen, war auch super geil. Auch das Essen und so, und dann schmeckt's auch, und dann hat man noch so ein Café, da so dieses Café Winkelstübel, vielleicht sagt das jemandem was. oder einem, da gibt es halt Kuchenstücke, die sind gigantisch und der Kuchen schmeckt auch einfach mega. Das erste Schild, was da drin hängt, alle Kuchenstücke unter 300 Gramm sind Kekse. Ne? Und das ist schon total geil. Und deswegen, von da ausgehend überlege ich mir jetzt, was mache ich denn jetzt mit dem Speck? Ich habe heute Abend schon mal angefangen, ihr alkoholfreies Bier zu trinken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
leichtes Abgewöhnen.
Typischer Ami-Gedanke, ne? Lightbier. Ja, ein bisschen Methadon, der Methadon-Gedanke.
Ach, schön, schön,
ja.
Schön.
Und, ich habe mir eben so Hüttenkäse mit Thunfisch und Mais gemacht, um auch irgendwie was Kohlenhydratarmes zu essen. Und ich gehe am Freitag wieder zum CrossFit-Training. Also irgendwie, ich muss mich bewegen. Ich glaube, was hilft denn sonst, Micha? Sag mal was. Außer nichts essen, aber das kann ich auch nicht.
Ja, okay, gut. Nichts essen ist, glaube ich, auch keine Alternative. Man will sich ja auch nicht zu Tode hungern. Aber generell eine kurze Feststellung, die passiert, glaube ich, egal in welchem Urlaub man ist. Wir beide sind ja so Typen, wir machen ja schon Sport, also einfach dann zu gezielten Zeiten. Du machst das ja morgens, ich mach's dann eher abends und so Geschichten. Aber im alltäglichen Leben geht man ja nicht aus dem Haus morgens um 9 mit der Wanderschuhen oder halt nicht, wie auch immer, in den Bergen wahrscheinlich mit den Wanderschuhen und marschiert einfach mal drauf los und sagt, keine Ahnung, in 5 Kilometern, 10 Kilometer Entfernung ist irgendeine Hütte oder irgendein Anlaufpunkt oder eine Strandbude oder weiß der Teufel was. Und dann geht man da hin. Und ich glaube, die Gefahr im Urlaub ist immer die, also so geht's mir, kannst du gleich sagen, wie du das siehst, die Gefahr ist immer die, dass man sich denkt, weil man sich dann jeden Tag ein bisschen bewegt und man läuft ja keine 40 Kilometer, wo man sagt, das ist kalorientechnisch der absolute Burner, ich kann mir hier, keine Ahnung, 8 Schnitzel reinziehen und alles ist gut, sondern man läuft halt viel für die Verhältnisse, weil man ja sonst nicht läuft. So, und durch diese Bewegung kriegt man generell auch einen anderen Hunger. Und dann ist man halt in solchen Stuben oder in solchen Hütten unterwegs und die Karte ist natürlich einladend hoch 10 und ich glaube, das ist so die Krux, die man im Urlaub hat, wenn man sich so denkt, ja, ich habe ja heute, sonst wenn ich arbeiten bin, da gehe ich ja nicht 5 Kilometer oder so Geschichten und habe ich richtig was getan und so. Und das ist aber einfach nur ein Pseudo-Gedanke, weil 5 Kilometer spazieren gehen in 2 Stunden ist jetzt auch nicht die fetteste Leistung an Zeit. Nein. Und
deswegen, ist jetzt auch nicht, wo du in deinem 120er Pulsbereich unterwegs bist, sondern du hast vollkommen recht. Meine Apple Watch hat mich jeden Tag gelobt, wie toll ich doch diese Ringe geschlossen habe und wie toll ich mich doch bewegt habe. Und wow, du hast dich so viel bewegt, da kann noch ein Stück Kuchen rein. Das ist überhaupt kein Problem. Ne, obwohl, das ist völliger
Spaß. Hat das auch die Apple Watch angezeigt? Da kann noch ein Stück Kuchen rein. Das wäre geil.
Nee, das leider nicht.
so eine Kuchen-App runtergeladen. Ja. Kuchen-App. Ja. Hey, David, also was lange ich mir da?
Du hast recht, man bewegt sich. Ja, man bewegt sich, man ist draußen und ich glaube, man hat auch ein bisschen mehr Hunger, weil man sich auch bewegt, aber gut ist das nicht und für meinen Fetthaushalt im Körper ist recht nicht.
Ja, die Bewegung täuscht uns vor, dass man sich was gönnen darf und man ist im Urlaub dann so überschwänglich, dass man sich denkt, ich sag mal, manch anderer würde sagen, wenn ich mir einen Schnitzel bestelle, dann bestelle ich dazu ein Glas Wasser und entspann das und gönn mir das Schnitzel. Und wir sind beide, glaube ich, vom Typ, dass wir sagen, so, wir bestellen 2 Bier, noch ein drittes, ein Schnitzel und am Gästen noch irgendwie die Hefeklöße mit Vanillesoße und Schlagsahne obendrauf. Und dann denkt man sich auf dem Rückweg, und Gott, oh Gott, war eine blöde Idee, aber so geht das dann irgendwie weiter. Ne? Also von daher, schwieriges Thema.
War eine blöde Idee, aber war geil.
Ja, war geil. War geil. Aber, ja, aber was kann man tun? Du hast es eben gefragt. Ne? Was kann man gegen Urlaubsspeck tun oder durch diesen Faulheitsspeck?
Ja, oder mal so ganz direkt, was machst du denn? Fängst du jetzt an, auf deine Ernährung zu achten? Gehst du zum Sport? Wir haben das Thema schon mal gehabt mit deinem Personal Training. Ich weiß auch nicht, wie der Stand da ist. Oder kannst du es ja mal so ein bisschen da abholen in dem Bereich?
Also, ich muss sagen, Personal Training ist nach wie vor super. Ich bin da jetzt aber auch seit 2-3 Wochen raus, weil ich habe das ja, glaube ich, damals in der Folge gesagt, dass ich so ein bisschen das Ziel hatte, wieder eine Grundfitness zu kriegen und ein Gefühl für den Körper, dass man sagt, es sind überall Muskelpartien aufgebaut und man kann darauf fortsetzen. Und eigentlich war jetzt das Ziel, dass ich jetzt einfach wieder so 2-3 Mal die Woche irgendwie mein eigenes Programm erstmal für eine Zeit mache, um im Rhythmus zu bleiben, um selber auch quasi die Übungen, die man irgendwie beigebracht bekommen hat, zu definieren und fertig zu kriegen und irgendwie einen Workflow im Sport halt quasi zu kriegen für sich selber. Jetzt kam natürlich wieder Corona zwischen. Jetzt muss ich wieder gucken, wann ich den Einstieg kriege. Aber generell das Thema Urlaubsspeck oder so Geschichten ist Also ich sag mal so, ich glaube, das Erste, was man nach dem Urlaub machen sollte, ist, dass man echt guckt, dass man vielleicht, also das ist jetzt eine Faustformel von mir, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich war eine Woche oder zwei im Urlaub und habe dann irgendwie so an den fünf Sachen gesündigt, ich sag mal Süßes, Saures, Alkohol, ne, Fettiges und so Geschichten, wenn man da irgendwie auf diese Skala geht, dass man da...
Die fünf Todsünden.
Ja, so ungefähr. Also ich habe jetzt leider nur vier genannt, aber ich weiß gar nicht, was die fünfte ist, aber irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwelche künstlichen Zucker-Glucose-Sachen oder so, irgend so ein Zeug, was man sich noch reinpfeift oder irgendwelche Cocktails mit irgendwelche Sirup-Varianten oder
Energy-Drinks
so, oder so. Ja, oder irgendwie sowas noch, genau. Ey. Aber ich glaube, dann ist, also soll jetzt nicht hart klingen oder so Geschichten, man soll jetzt auch gar nicht essen oder so Geschichten, aber ich glaube, dann sollte man, und das ist halt auch immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das wissen wir beide, David, dass man dann einfach gucken sollte, dass man irgendwie 3 oder 4, 5 Tage einfach, ich will nicht sagen, auf alles verzichtet, aber einfach mal sagt, vielleicht trinkt man danach erstmal kein Alkohol, auch kein alkoholfreies Bier. Und weil es ja auch viele Kalorien in sich hat und auch gefühlt eine Mahlzeit ist, wenn man da 1, 2 Flaschen von trinkt und dass man einfach so ein bisschen, also einfach nur so 3, 4 Tage ein bisschen drauf verzichtet, dass der Körper ein bisschen zur Ruhe kommt und dass man dann wieder gucken kann, wie man das ein bisschen aufteilt. Und im Alltag ist man ja jetzt auch nicht gewillt, dass das iPhone einem anzeigt, die Tegernseher-Uhr klingelt wieder oder so, ne, das Tegernseher ruft wieder. Dass man einfach guckt, dass man da irgendwie cool unterwegs ist und das einfach abstellt. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Geheimrezept. Ich meine, ich kenne.
Also so dich, am Anfang so ein kleiner grundsätzlicher Verzicht, meinst du erstmal so?
Ja, genau.
So also mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen.
Ja, aber gar nicht lange. Also einfach nur, dass man so ein bisschen dem Körper Ruhe gibt, mal so 3, 4 Tage wirklich so auf übermäßig fettig. Also man kann ja trotzdem irgendwie was essen, wo man sagt, ne, so und so, aber nicht, dass man vielleicht auch nicht so viel isst, dass man sich so über. Aber ich glaube, im Urlaub überisst man sich ja auch. Überisst ist das richtige Wort.
Total,
über,
ja.
Man, oder? Also man überfrisst sich fast, würde ich schon fast sagen. Also echt so diese Momente.
Ja, ist so.
Wie gesagt, dadurch, dass wir beide so jetzt nicht, also ich würde es mir manchmal wünschen, dass ich mir so denken würde, so, ich gehe heute Morgen aus dem Haus und ich habe, keine Ahnung, 4 Kilometer oder 5 Kilometer zum Büro, so, ich gehe jetzt einfach mal zu Fuß los und nehme mir mal eine 3/4 Stunde Zeit und bewege mich einfach mal. Und wenn ich im Büro ankomme, habe ich, keine Ahnung, 6000 Schritte und das mache ich auf dem Nachhauseweg auf und dann ist es cool. Wenn man das jeden Tag machen würde, kann der Körper, glaube ich, mit umgehen, aber man macht es ja nicht. Und ich glaube, dann ist halt immer die Gefahr total groß, dass man dann im Urlaub sich denkt, ja, komm, jetzt gönne ich mir mal was und jetzt habe ich Zeit. Und dann sitzt man abends ja auch da und denkt sich, ja, komm, ich muss morgen jetzt auch nicht irgendwie um 7, 8 Uhr aufstehen. Dann trinkt man noch ein Bier und noch ein Bier. Und es ist halt immer die Gefahr. Und ich glaube, manchmal ist es dann so der harte Cut. Also es wäre meine Empfehlung, absolute Tagesempfehlung zu sagen, mach mal 3, 4 Tage danach, beschränke dich aufs Wesentliche, trink ein bisschen Wasser, trink mal von mir aus eine kleine Limo, ess irgendwie morgens, mittags, abends eine Kleinigkeit, dass du halt irgendwie nicht verhungerst oder so, aber dass der Körper so ein bisschen durchatmen kann. Das tut dir manchmal auch ganz gut.
Also unabhängig von deiner Aussage, muss ich ehrlich sagen, habe ich das sogar schon so getan. Also ich habe im Urlaub, das ist in dem Österreich-Urlaub, wo wir in dieses Hotel fahren, im Normalfall auch so, weil da alles all-inclusive ist, so mit dem Essen. Aber da nach Bayern, wo wir halt in Urlaub fahren, haben wir eine Ferienwohnung. Aber da gibt es halt auch oft diese Restaurantgeschichte. Aber dann hat man immer dieses Völlegefühl. Also man merkt schon, dass man sich immer über, ja, wie du es schön gesagt hast, überfressen hat. Und das, dieses Gefühl, das hört gar nicht mehr auf. Ne? Also das hat man immer irgendwie. Und trotzdem denkt man sich, oh, ein bisschen hiervon naschen, ein bisschen davon naschen. Und es geht leider immer so weiter. Und das stoppt relativ schnell, wenn du wieder in deine Arbeitswoche einsteigst und so deinen geregelten Ablauf hast. Und ich sag mal, morgens relativ, ich frühstück morgens ja nichts, dann erst mittags was isst und dann irgendwie noch eine Kleinigkeit und guckst, dass da abends eine Kleinigkeit ist. Und dann hast du halt nicht 4-mal am Tag gegessen, sondern nur 2-mal irgendwie. Ne? Und genau dann bist du, wie du schon sagst, nach 3, 4 Tagen schon wieder so ein bisschen ja, gesettet. Ne? Also bist wieder ein bisschen entleerter, gefühlt zumindest.
Entleerter. So, dann hat der Darm auch mal ein bisschen Ruhe hier. Nein, aber
das ist auch,
also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, im Vergleich zu dir mit Urlaub, wo man ja noch aktiv war, wenn du jetzt, also ich habe dieses Mal, ich war ja schon mal, ist jetzt meine zweite Corona-Erkrankung gewesen, und beim ersten Mal, also der Krankheitsverlauf war jetzt nicht schlimm, aber ich muss sagen, jetzt dieses Mal, so, also es liegt vielleicht auch heute, also ich bin heute jetzt nicht mega früh, aber ich sag mal gewohnt aus dem Haus, mit dem Auto zum Büro gefahren, hatte super viele Calls, Meetings, echt super krass getaktet, weil ich jetzt auch einfach ein paar Tage raus war und mir auch dann ein paar Tage Ruhe gegönnt habe. Super viel, auch so visuell im Team und all so Geschichten, also wirklich so tak, 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 voll krass. Und ich hatte teilweise so Phasen, ich hatte zum Beispiel heute einen Call, der war super cool, also super inspirierend, super geiler Austausch, alles cool. Aber der ging 2 Stunden und danach hatte ich so ein richtiges, boah, ich war richtig im Eimer, ey. Da habe ich so richtig gemerkt, boah, es ist nicht nur dieses so
ein richtiges Loch
fressen und, aber es ist auch dieses, ja, dieses auch so voll viel gelegen, so voll im Eimer gewesen und muss ich wirklich sagen, also der, ich mir graut's ein bisschen davor, da du jetzt aus dem Urlaub zurück bist, ich bin ab morgen für 4 Tage in Paris mit meiner Frau, meiner Mama und da sind original über die 4 Tage 35 Grad angesagt. Wenn du schon mal in Paris warst, weißt du, dass es da gefühlt immer 3-4 Grad wärmer ist. Und ich war heute schon, weil es heute schon so todesheiß war, schon sowas von im Arsch. Und ich habe nur im Büro gesessen und Meetings gehabt und musste quasi geistig viel arbeiten. Also wir werden da auch, meine Mutter war noch nie in Paris, wir werden viel Sightseeing machen. Und das, also ich habe mir graut ein bisschen davor, dass ich völlig im Eimer sein werde am Sonntag.
Ne? Und, die Stadt lässt dich schmilzen, das kann ich dir sagen. Ey, das ist in Paris immer schön drückend heiß, der Asphalt brennt. Sag mal, die Häuserschluchten, die es da so gibt, die lassen ja auch keinen Wind zu und keine Erfrischung. Ja, das wird ordentlich, ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
Es ist auf jeden Fall, also so wie ich das eben gesagt habe mit dem Essen, dass man ins andere Extrem umschlagen soll. Vielleicht kann man das auch, ist es jetzt auch indirekt mein Versuch zu sagen, wenn ich eine Woche gelegen habe, gebe ich es mir 4 Tage richtig. Also war so nicht geplant, aber man könnte es jetzt so verkaufen, sag ich mal. Aber alles gut. Ne? Ich bin gespannt.
Das ist so ein bisschen das Thema. Hast du denn durch das Rumlegen und so gemerkt, dass du irgendwie zugelegt hast, hier so am Bauchumfang oder so? Hast du da so ein Speckröllchen mehr oder so?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sag's einfach. Wir sind ja beide in unterschiedlichen Gewichtsklassen unterwegs und ich glaube, dass du menschlicher Natur in einer Gewichtsklasse bist, die sehr, sehr schnell Probleme am Bauch bekommt. Und ich bin so eine andere, kleinere Gewichtsklasse und bei mir merkt man das gar nicht äußerlich so schnell. Ich merke es natürlich selber. Aber ich muss sagen, durch das Training, was ich jetzt eine Woche gemacht habe, habe ich ein bisschen vorsorgen können. Aber ich merke schon wieder teilweise, auch jetzt gerade so, also heute zum Beispiel, ich habe auch über den Tag heute super wenig gegessen, weil es mir auch einfach irgendwie zu heiß war, habe nur irgendwie mittags einen ganz kleinen Salat gegessen, ganz viel getrunken und jetzt gerade eben hat meine Frau was gekocht und haben wir eben mal kurz was gegessen vor der Aufnahme. Es tut auf jeden Fall ganz gut, wenn man da so ein bisschen wieder runterkommt und irgendwie so ein bisschen die Geschichte, ich will jetzt nicht wieder von Darm entleeren sprechen, aber es ist so ein bisschen, wenn man ein bisschen Ruhe
die Geschichte entleert und
ja,
wenn man nicht, den Reset-Knopf drückt. Wenn man nicht um 23.30 Uhr noch die Nacho-Tüte aufmacht und so einen Käse-Dip und sich das so komplett wegplästert. Aber ja, du hast recht, wir sind in verschiedenen Gewichtsklassen unterwegs. Du wiegst ein bisschen weniger als ich, okay.
Okay.
Ich lasse das jetzt einfach so ein bisschen so im Raum stehen, so ein bisschen unkommentiert. Ja, der Micha ist halt Fußballspieler und nicht Footballspieler. Da weiß ja jeder, so ein Fußballspieler liegt so zwischen 70 und 80 Kilo und ein Footballspieler fängt so ab 100 an, würde ich behaupten.
Ja, außer du bist Kicker. Also
ein echter Mann ab 100 Kilo. Ja, aber unser Kicker wiegt auch über 100 Kilo. Ja,
man weiß es schön, nicht. Aber ich sag mal,
ich werde das nächste Mal berichten, wie es jetzt auch beim CrossFit war und ob mich das. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor dem nächsten Training da. Aber ich glaube, das wird mich mal wieder aufs nächste Level bringen, kurzfristig. Deswegen, da muss ich mich ein wenig quälen. Aber ich freue mich.
Ja. Ja, aber die generelle Frage ist ja, ob es dann manchmal mit dem Urlaubsspeck so eine Geschichte ist, dass es die bessere Hälfte der Partner mitbekommt und einen darauf aufmerksam macht. Weil meistens ist es ja so ein schleichender Prozess. Ne? Man fühlt sich erst unwohl, dann fängt man irgendwann an, sich zu betrachten und denkt irgendwann so, ja, komisch. Also, ne, und es dauert ja so ein bisschen, weil es ist ja das übliche Prinzip, wenn man sich jeden Tag sieht, dann ist die Entwicklung ja so ganz, ne, ganz leicht. Und Leute, die eher mit Abstand sehen, ob das jetzt Freunde sind oder vielleicht auch dann manchmal die Frau, die das vielleicht manchmal objektiver oder manchmal sehr subjektiv im Tagesablauf, aber manchmal irgendwie vielleicht im Urlaub oder so dann nochmal objektiver sieht und sagt, ja, aber krass, was da los oder so Geschichten, ne? Aber ist das jetzt schon so eine radikale Gesichtszunahme, dass es zu Problemen führt und dass man Sachen, es gibt ja zum Beispiel auch manche Leute, die durch dieses Überfressen zum Beispiel dann auch so, also in der Woche auch, wenn die zum Beispiel viel essen, das Thema bekommen mit, dass die super viel Schnarchen, dass dann irgendwie, keine Ahnung, dass das sogar so voll die weitreichenden, also ich will jetzt, ist zu übertrieben vielleicht, ich will es nicht dramatisieren, aber so weitreichende Konsequenzen hat, dass man halt sagt, irgendwie, keine ja. Ahnung, das Überfressen oder das viele Trinken, das ist ja auch oft so, wenn man, keine Ahnung, jeden Tag super viel Alkohol trinkt, dann schläft man ja auch anders, die Atmung ist anders, man liegt manchmal auch anders, dann wird geschnarcht und so Geschichten. Gab's da Stress im Paradies, David? Gab's da verschiedene Schlafzimmer? Ist da irgendwas los oder muss ich mir Sorgen machen? Oder?
Nee, da ist alles, ich glaube, da ist alles okay. Also ich verstehe das Thema mit, wenn deine Frau dich so ansieht, aber meine Frau hat mir mal gesagt, wenn ich, ich glaube, es war wirklich, wenn ich unter 104 Kilo wiege oder unter 107 Kilo wiege, lässt sie sich von mir scheiden. Weil das, und ich glaube, 104 waren es. Das ist das Gewicht, mit dem sie mich kennengelernt hat, und ich soll nicht weniger wiegen. Dann bin ich halt auch schwer unmännlich, so sagt sie das. Ja, und das ist für mich echt in Ordnung.
Okay.
Nur ich glaube, damals sahen die 104 Kilo anders aus als heute. Naja, aber du hast es gerade schon angesprochen, das Thema verschiedene Schlafzimmer bei Ehefrau und Ehemann. Also ich glaube, das habe ich in letzter Zeit relativ häufig gehört. Das ist wirklich ein Thema bei vielen Leuten. Und ich kann das auch teilweise verstehen. Wenn du jetzt, ich sag mal, einen Partner oder eine Partnerin hast, die sehr viel schnarcht und irgendwie unruhig ist oder, keine Ahnung, wie soll ich sagen, nachts nicht vernünftig schläft oder wie es bei uns am Anfang der Fall war, dass meine Frau den Fernseher braucht zum Einschlafen und ich kann durch das Licht von dem Fernseher überhaupt nicht schlafen, dann gibt es wirklich Leute, die schlafen in verschiedenen Schlafzimmern. Und ist das gut, ist das nicht gut, ist das zuträglich für eine Beziehung als Ehepaar? Ein großes Fragezeichen hinter. Ne? Wie sehen die Leute das da draußen? Gerne Mail an post@potpourriundpleure.com. Schreibt uns doch mal eine Mail zu diesem Thema. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Micha, wie siehst du das denn?
Ja, gute Frage. Wie ist das Thema zu getrennten Schlafzimmern? Ich bin immer der Meinung, das kommt natürlich irgendwie auf das Gegenüber an. Ne? Also ich kann halt leicht reden, weil ich habe das ja in den letzten Podcast-Aufnahmen schon öfters mal erzählt, dass ich einen sehr tiefen Schlaf habe. Das heißt, selbst wenn ich das Gefühl, also selbst wenn ich mitkriege, das kommt sehr oft vor, dass meine Frau vor mir einschläft, dann ist der Punkt immer der, dass selbst das, es kommt ja ab und zu mal vor, weil man erkältet ist oder so Geschichten, die ist keine notorische Schnarcherin oder so, aber dass man ja manchmal trotzdem irgendwie Geräusche von sich gibt oder irgendwie was ist. Selbst wenn die richtig krass wären, es würde mich einfach nicht interessieren, weil ich würde trotzdem, wenn ich müde bin, einfach schlafen. Das ist dann irgendwie so ein Punkt, wo ich über einen Punkt bin, wo ich sage, boah, dann schlafe ich.
Okay.
Das heißt, das würde, also ich kann da halt irgendwie nicht so, vielleicht nicht so diesen Mindset haben, dass ich sage, das ist so ein Thema, was mich halt super, super abfuckt, weil ich dann einfach sage, okay, ich kann dann halt schlafen oder wenn ich schlafen will, schlafe ich, ist mir auch egal. Das sind eher so Geräusche, die von außerhalb kommen, die so unnatürlich sind, da bin ich eher ein bisschen so, aber sowas ist halt irgendwie für mich, dass ich sage, ja, dann ist es eben so und dann schlafe ich und dann ist halt okay. Aber die Ursprungsfrage mit so getrennten Schlafzimmer, ich finde das ja, also klar, wenn du eine Person hast, wie du jetzt zum Beispiel, die einen leichten Schlaf hat, ne? Also, und dann hast du einen Gegenüber, der dann irgendwie, keine Ahnung, nachts da voll die Party veranstaltet. Das ist schon krass. Also, ich weiß von mir aus auch, wenn ich mal eine Nacht nicht gut geschlafen habe oder mal zwei Nächte in Folge oder so Geschichten, das kommt ganz, ganz selten vor, weil ich, wenn wir noch keine Kinder haben und so Geschichten, aber das kommt halt ganz selten mal vor, wenn es vielleicht mega heiß ist oder keine Ahnung, du bist voll aufgewühlt vom Tag und keine sowas Geschichten. Aber wenn ich so eine Nacht habe, bin ich meistens richtig gerädert und das macht mich dann auch richtig kürre. Und ich glaube, wenn Leute das halt haben und dann so das quasi die Schuldzuweisung dann im Moment auf den Partner ziehen, ist es natürlich schon krass und natürlich ist dann irgendwie, je nachdem, wie krass das wird und wenn man das nicht abstellen kann, natürlich ein Grund, dass man sagt, das ist dann vielleicht eine Option. Aber, und das hat mir jetzt auch, also musst du vielleicht auch mal erklären, du hast ja auch schon Corona-Quarantäne hinter dir. Ich hatte das ja bislang immer von einer Frau getrennt und das ist schon komisch, wenn man, also ich das ist für mich schon so ein Gewohnheits- und auch eine Ruheoase, dass ich sage, das gibt einem schon viel, wenn man halt so nebeneinander und wenn es nur Einschlafen ist, wo man sich einfach dran gewöhnt und was dann irgendwie trotzdem so einen Ruhepol gibt und man fühlt sich geborgen und wohl. Und wenn das nicht da ist, ist das irgendwie
ja,
schon krass. Schon krass. Deswegen, also dieses Getrennte, ich glaube, das ist auch so zwischenmenschlich, beziehungstechnisch auch nicht so geil auf lange Sicht. Also wirklich nicht.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich eben gemeint habe. Es gibt Leute, die machen das und es gibt, ich sage es vielleicht auch mal, wenn man so schön sagt, medizinische Gründe dafür, wenn man sagt, okay, wie du schon sagst, der Partner ist oder die Partnerin ist einfach völlig, völlig desolat in der Nacht und macht einen Quatsch da, hampelt da rum, schnarcht laut oder weiß der Geier was oder ich sag mal, bei meiner Frau ist so, die braucht halt extrem lange zum Einschlafen. Bei mir sind das, ich berühre das Kissen und 40 Sekunden später bin ich im Land der Träume. Außer du hast halt so einen blöden Einfluss wie so ein Fernseher oder sowas. Ne? So ein Fernseher ist bei mir, das nervt Fernseher. Mich einfach, dieses helle Licht. Dann geht das immer hell, dunkel, boah, ein Fernseher kotzt mich einfach an. Aber ja, aber meine Frau guckt dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein YouTube-Video oder hört einen Podcast oder irgendwie sowas zum Einschlafen. Aber ich werde auch manchmal wach, dann habe ich schon eine Stunde gepennt und die hört immer noch den Podcast und ist immer noch wach. Und da denke ich mir so, oh, da würde ich ja, also wenn ich innerhalb von irgendwie 10 oder 15 Minuten nicht eingeschlafen bin, dann habe ich schon eine schlechte Nacht gefühlt. So, das passiert ähnlich wie bei dir äußerst selten, weil wenn ich ins Bett gehe, bin ich auch müde, ne? Normalfall so.
Ja gut, aber das ist ja dann auch völlig normal.
Aber oder? Ich persönlich halte nichts von getrennten Schlafzimmern. Ja, in den meisten Fällen. Also ich persönlich halte auch nichts von getrennten Schlafzimmern. Ab und an ist das mal ganz okay, wenn man das macht oder wenn ich auch mal wie soll ich sagen, schön betrunken nach Hause komme, dann kann ich auch im Gästezimmer schlafen, wenn es sein muss, das ist kein Problem. Aber so grundsätzlich weiß ich nicht. Würde ich es nicht empfehlen, alleine aus beziehungstechnischen Gründen. Ja.
Undiskrete Zwischenfrage, weil ihr ja gerade aus dem Urlaub kommt und du ja anscheinend sehr viel Alkohol konsumiert hast mit deinen Tegern, sehr Sixpacks to go jeden Tag. Wie oft musstest du im Urlaub schlafen? Weil dass dir das als erstes Beispiel einfällt, ist schon, das hat ja schon was zu heißen. Ne? Das scheint irgendwie auch vorgekommen zu sein, das letzte Mal vor kurzer Zeit.
Ja, also im Urlaub muss ich nicht im Gästezimmer schlafen. Da besteht auch nicht die Möglichkeit, so großartig in so einer, in der Wohnung, die wir da haben. Ne?
Also, kannst ja auf der Terrasse oder auf dem Balkon schlafen.
Es war auch nicht so schlimm, glaube ich.
Na gut.
Ja, wenn beide betrunken sind, geht's ja.
Fress nicht zwar die Mücken auf, aber geht. Genau, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Frau Alkohol getrunken hat, aber.
Nee,
Quatsch. Ach, so schlimm war es auch nicht. Also, es hört sich jetzt so schlimm an. Also, nein. War alles okay.
War alles okay.
Aber ich habe auch einen Kumpel, der hat so ein Schnorchelgerät, ne? Der trägt nachts immer so eine Atemmaske. Oh. Und da denke ich mir, ja, die macht halt auch Geräusche, ne? Und der hat halt so Schlafapnoe, so Aussetzer und Atemaussetzer und so ein Quatsch, ne? Und, ja, da stelle ich mir schon schwierig vor, wenn du da als Partner oder Partnerin neben bist, ne?
Puh. Boah, das ist aber auch das feinste Extrembeispiel, ne? Also so diese Schlafmasken, das ist so, glaube ich, der Worst Case, wo man sich so denkt, also das hebelt halt super viel beziehungstechnisch aus, oder? Also super viel, das ist ja nicht nur Schlafen, also generell, mit diesem Schnorchel, da wachst du so nachts auf und denkst dir, keine Ahnung, ey, was geht ab? Und dann denkst du dir, ja gut, ey. Das war halt.
Was geht ab und dann Schnorchel. Nee, lass mal.
Schnorchel, ey. Ja, oder? Also ich finde das schon, also es ist total, also ich wollte jetzt nicht über so Leute herziehen, weil das ist ja ein absolut, also ist ja eine medizinische Geschichte und ist ja auch absolut nicht geil. Aber ich stell mir das wirklich schon schwierig vor, weil das halt auch so, im Alltag hast du so, finde ich, viele Anlaufstellen, wo so zwischenmenschlich, wo du so, keine Ahnung, so indirekt irgendwie miteinander kommunizierst, obwohl du nicht kommunizierst und irgendwie die Nähe suchst und irgendwie im Austausch bist. Und das findet dann ja irgendwie nicht statt. Und ich finde, das kann schon langfristig dazu führen, dass man sich irgendwie so ein bisschen auf einer anderen Ebene bewegt. Also ich finde es schon sehr prägend, muss ich sagen. Ja? Vielleicht, weil ich immer gerne und viel geschlafen habe mein ganzes Leben. Aber
Ich weiß auch nicht, ob man da dieses Ding da die ganze Nacht tragen muss oder so, oder jede Nacht tragen muss, keine Ahnung. Ich bin da weniger informiert, aber naja. Hast du die Flasche gleich leer getrunken, Micha? Du hast wieder 1,5 Liter Wasser dir reingezogen,
ja,
während wir schon sprechen hier in 34
weiß,
Minuten.
Ich weiß, aber das ist, muss ich auch vorbildlich sagen, mein kurzer Exkurs hier, mein Personal Trainer hat mich immer beneidet dafür, weil ich einer dieser Menschen bin, wenn ich eine Stunde trainiere, habe ich in der Zeit 1,5 bis 2 Liter Wasser weggehauen. Ich muss beim Sport immer viel trinken.
Ist bei mir sehr ähnlich.
Knüppel mir so viel rein, das ist der Knaller, ey. Und das ist echt, also ich habe das auch so, wenn ich jetzt auch viel spreche, auch bei so warmen Tagen, ich merke einfach, der Körper arbeitet nur, wenn er ganz viel Flüssigkeit kriegt, sonst geht da gar nichts, ey. Wirklich, da geht echt sonst ja nichts.
Ja, es ist auch das vielleicht das Learning for Today, trinkt viel bei warmen Temperaturen.
Ja, Überraschung. Egal was, aber knallt es euch rein, ey.
Ach ja, knallt es euch rein. Viel Wasser. Wir reden von Wasser.
Ja. Da fällt mir gerade noch. Ich wollte dich nicht unterbrechen, David, sorry, aber ich wollte gerade noch an das Thema anknüpfen. Ich
hatte
das
Gefühl, mach du.
Du wolltest quasi was anderes anfangen. Was mir noch gerade einfällt zu der Hitze, ich hatte weil wir ja einen Recap von 13 Tagen hatten und ich jetzt auch nicht die ganzen 13 Tage in Corona-Quarantäne war, ich bin positiv gewesen seit Dienstag oder Mittwoch, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall den Sonntag davor waren wir samstags auf einer Hochzeit. Ich glaube, dass das auch der Ort war, wo ich mir Corona geholt habe. Nur mal so by the way. Der Klassiker. Aber da waren wir sonntags dann am nächsten Morgen so quasi lang ausgeschlafen. Irgendwie, Wetter war noch gut. Und dann macht man so das Übliche, was man sonntags macht, wenn man irgendwie so samstags unterwegs war, dass man einfach denkt, komm, ne, wir haben keine Kinder, Hund eingepackt, komm, wir fahren mal ein bisschen raus, dann muss ich ja am Sonntag, man kann nicht die ganze Zeit nur wie ein Fisch da liegen, man muss ja auch zwischendurch, bevor man immer nachmittags dann auf dem Sofa einschläft und abends dann bis 2 Uhr wieder wach ist, weil man den ganzen Sonntag verpennt hat, denkt man sich, komm, was machst du, also bewegst du dich ein bisschen. So, dann sind wir haben so eine Stelle in Köln, das ist so von uns aus der Wohnung so, ja, mit dem Auto 6-7 Minuten weg oder so, und das ist keine offizielle, aber so eine indirekte für die Leute, die da aus dem Stadtteil kommen, irgendwie so eine indirekte, riesengroße Hundewiese, so ein riesengroßes Feld. All das und ihre Hunde so frei ohne Leine laufen und so Geschichten. Und wir gehen da immer so quasi antizyklisch zu so Zeiten hin, wo man so weiß, ja, so zu Kaffee und Kuchen sonntags oder so, da ist da niemand, dann ist das halt auch irgendwie so entspannt, weil dann kann man in Ruhe lang gehen und muss nicht mit so voll vielen Leuten labern, sondern kann einfach sagen, komm, wir gehen mal hier 20, 30 Minuten einfach mal hier die große Runde ab und der Hund kann ein bisschen laufen, ein bisschen Spaß und alles ist gut, ne? Und dann fährt man wieder nach Hause, so. Und das haben wir auch am Sonntag gemacht und das Lustige war dieses Mal, dass dass die Wiese tatsächlich leer war und es ist halt, wie gesagt, es ist keine offizielle Wiese. Ich weiß auch nicht, ob das Land irgendwie, es gehört schon, glaube ich, der Stadt und so Geschichten. Es ist auch kein offizieller Park, es ist einfach so eine große Grünfläche und das passiert super selten, aber war halt super frisch gemäht. Also du hattest halt, konntest super weit gucken, Hund konnte überall langlaufen und wir haben einfach auch wirklich so eine riesengroße Runde gemacht und du triffst niemanden und dann siehst du vom Weiten in diesem Feld, das musst du dir auch vorstellen, sonntags, so wie heute so ein Tag, knapp 30 Grad, kein Schatten, knallige Wiese und wo du weißt, es ist eine Hundewiese und sonst rennt da keiner rum. Und wir laufen über diese Hundewiese und vom Weiten beobachten wir so einen Typen, der sich quasi mit sein Fahrrad da abstellt, neben seinem Fahrrad steht, sein T-Shirt ausgezogen hat und da einfach in Badehose steht und du so denkst, also ich, keine Ahnung, also jeder kann ja machen, was er will, also wirklich, aber so, wo du dann so vom Weiten so denkst, ja, ich will da eigentlich lang gehen, aber du bist schon so, dass du den Hund an die Leine nimmst und du denkst, keine Ahnung, was mit solchen Leuten los ist, aber sich dann einfach so
random. So unangenehm ist das schon so.
Ja, also du ja, oder? Also was sind mögliche Szenarien dafür, dass Leute sowas tun? Also ich kann das ja verstehen, dass wenn man, keine Ahnung, wenn man eine Fahrradtour macht, dass man irgendwo, wenn man eine Pause machen will, sich einfach hinstellt und Rast macht. Das kann ja manchmal überall sein. Aber das machst du ja nicht, indem du dich mit dem Fahrrad in die Sonne stellst, dein T-Shirt aussteht und einfach so quasi in so Siegerpose, so Hände an die Hüften, Brust raus, dahin stellst und da einfach stehst und dann blöd in die Gegend guckst und wie du denkst, also es sind teilweise so Situationen, also ich meine das gar nicht böse und ich will da auch über niemanden herziehen, aber wo man sich einfach fragt, wenn ich in der Situation wäre, was müsste ich denken, damit das passiert? Und ich finde da einfach keinen gemeinsamen Nenner. Das ist einfach so.
Aber dieser Typ, der muss doch irgend so ein Flasher gewesen sein. Der muss doch irgendwie, das macht doch keiner. Keiner stellt sich doch einfach dahin in Badehose und drückt ein bisschen die Brust raus und präsentiert sich da so.
Ja, und ich glaube, so der hat das auch Pampa durchziehen wollen, bis wir an ihm vorbeiziehen wollten. Und das ist, musst du dir so vorstellen, das ist halt quasi eine Wiese und das ist halt so ein Feld. Und die haben dort so quasi durch die Leute, die da lang gehen, ist so eine Art vordefinierter Weg. Und den fangen die auch immer an, so ein bisschen tiefer zu mähen, dass man so eine Art Gestreck hat, wo man immer außen rumlaufen kann. Und wir sind extra, ich habe sogar unseren Hund hoch, weil das nur so ein kleiner Furzi ist, den manchmal die Gräser viel zu hoch sind, habe ich ihn sogar hochgenommen. Wir sind extra vorher abgebogen, um einfach nicht auf den zuzulaufen, weil ich das Gefühl hatte, wie meine Frau gesagt, dass der sich total freut, wenn wir jetzt daran an dem vorbeigehen und der sich so wirklich präsentieren kann. Also das ist, also vor allem, es war auch einfach niemand da. Also
wo ich mir so denke, aber was hätte denn deine Frau gemacht, wenn die alleine gewesen wäre da in dem Moment?
Ja, die wäre sofort
aber was denkt dieser Typ sich denn?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin da manchmal auch teilweise so von dem, was man irgendwie alles so liest. Ich will nicht sagen, man ist dann irgendwie so ein Menschen, also dass man skeptisch Menschen gegenüber ist. Du weißt das, wir beide sind oder auch von mir jetzt, auch meine Frau, also wir alle, also wir beide vor allem, sind ja super kommunikativ und offene Menschen. Ich würde da irgendwie nie irgendwie eine böse Absicht unterstellen. Aber es sind halt, wie ich das sage, es gibt manchmal die Situation, wo ich mir denke, was muss passieren, damit ich mich sonntags mit meinem Klapprad, das war auch noch nicht mal so ein Rennrad oder so, sondern einfach so ein random Frauen-Klapp-Bike irgendwie, da auf diese Wiese fahre, wo keiner ist, in die Knallehitze, ziehe mein T-Shirt aus, stehe da und habe die Pose und der hat sich auch nicht gerührt. Der hat sich auch nicht gerührt. Also der hat sich erst gerührt, als er gemerkt hat, dass wir abkürzen, hat das dann gesehen, quasi, weil es ja ein Feld, wo man sich nicht verstecken kann oder so. Und hat dann, glaube ich, aufgehört und hat sich, war wahrscheinlich super traurig und hat sich gedacht, scheiße, jetzt stehe ich hier schon seit 2 Stunden, keiner da und jetzt kommen die nicht auf mich zu. Ich weiß es nicht, ey.
Ja.
Das ist absolut, absolut random, ey.
Ja, aber die Sache ist, was möchte diese Person damit bewirken? Was ist da los? Was ist der Grund, warum sich jemand so da hinstellt, so präsentiert und dann im Endeffekt sich darüber freut, wenn dann Leute ihn die da dabei sehen? Ich sag mal, wenn da wenn das irgendwie ein Strand gewesen wäre oder irgendwie so, okay, fair enough, da kannst du dein T-Shirt ausziehen in deiner Badehose.
Ja, oder ein See oder ein Reiten oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja, oder du ziehst dein T-Shirt da einfach aus. Ja, was ist denn, was der, also... Ja. Ja, also mir fällt da auch kein Szenario ein, worein das passen könnte, aus welchem Grund auch immer.
Na, also wie gesagt, jeder darf
völlig, völlig absurd.
Nee, aber ich sag es immer wieder, jeder darf machen, was er will und ich will da auch, es soll nicht immer so heißen, dass man über dann so Leute herzieht, so nach dem Motto, ne, also ich will jetzt nicht sagen, die sind alle dämlich oder so, aber ich stelle mir halt immer diese Frage, was müsste passieren, in egal welchen Szenarien, also ich fange ja sogar an, also es ist ja so total bescheuert, dass man dann so sich in solche Leute hineinversetzt oder versucht, sich hineinzuversetzen. Was müsste passieren,
ja, klar,
damit ich an einem Sonntag die Motivation kriege, selbst wenn ich keine Frau hätte, mit dem Fahrrad da hinzufahren und das zu machen? Also da fällt mir einfach überhaupt kein Szenario ein, weil er hatte weder was zu essen, noch was zu trinken,
nein,
noch sonst irgendwas dabei und das war, also der hätte auch keine Fahrradpanne, weil das wäre so, wenn er eine Fahrradpanne gehabt hätte, hätte der, keine Ahnung, 1 Kilometer gehen müssen, um auf diesem Feldweg aufzutauchen, weißt du? Also,
klar.
Also völlig. Und
dann ziehst du erstmal dein Oberteil aus, weil du eine Fahrradpanne hast, damit du da mal drauf aufmerksam machst, wie beim Auto die Motorhaube aufklappen, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, genau.
Was ist mit dem Typen?
Und Hemd ausziehen und an die Antenne.
Oder hat er den Pullover an und der war einfach zu heiß. Ja, ich weiß es nicht. Am Fahrrad die Antennenstange vor allem, ne? Ja, nee, ja. Aber
hinten mit dem Fuchsschwanz, diese
crazy.
Früher, diese hohe,
ja.
Mit dem Fuchsschwanz oben dran, da hätte er das Ventil aufhängen können. Ne?
Ja,
das ist geil.
Sehr schön.
Das ist geil.
Das war auch so ein Recap der letzten 10 Tage im Endeffekt, immer noch. Wir sind ja gar nicht aus dieser ersten Rubrik quasi gar nicht rausgekommen bis jetzt.
Ja, so, eigentlich.
Was gab es denn noch eigentlich da? Also ich meine, dieser... Ja, eigentlich, dieser Typ, den finde ich ja schon ziemlich geil. Das ist ja eins der Highlights, abgesehen von meinem Urlaub. Aber ich finde, eins müssen wir noch erwähnen. Das haben wir im letzten Podcast schon so teilweise angesprochen. Und zwar die Frauenfußball-Europameisterschaft in England. Wir haben das letzte Mal, nämlich des Öfteren, die Frauen-WM, also Weltmeisterschaft, erwähnt. Da haben wir uns versprochen. Und da müssen wir es, glaube ich, einfach mal... Da entschuldige ich mich einfach mal
für richtig diesen kleinen
Fauxpas.
Genau.
Aber ich bin ja auch nicht der Fußballer hier in dieser
Runde. Ja, ich weiß es. Also ich möchte ich bin einer dieser Menschen, der für alles eine Erklärung hat und die werde ich jetzt auch äußern. Weißt du, warum ich oft WM sage? Das liegt irgendwie daran, als Fußballfan ist Deutschland immer bei den WM-Turnieren deutlich besser abgeschnitten als bei den EM-Turnieren. Das war irgendwie immer schon so. Gefühlt jetzt, also zumindest in den letzten 3-4 Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und irgendwie bin ich ein positiver Mensch und habe immer die positive Assoziation mit der WM drin. Deswegen sage ich das wahrscheinlich unterbewusst einfach immer. Aber es ist natürlich klar, David, wir entschuldigen uns da hochoffiziell und stellen es richtig, dass es die Europameisterschaft, genau, die EM war. Ja, du hast die verfolgt.
Und was für ein geiles Finale, genau, was für ein geiles Finale die Mädels da, man darf ja Mädels sagen, denke ich, was für ein geiles Finale die Mädels da gespielt haben, ehrlich, ich saß in Bayern da an dieser Ferienwohnung, die wir da haben, draußen an einem Fluss und habe hier mein iPad aufgestellt und mein Sohn saß neben mir und wir haben uns das angeguckt.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt, ich hab meinen Tegernseher frisch aus dem See geholt.
Das kann man da drin kühlen. Der hat so 10 Grad da, der Fluss. Ja, das
geht schon. Deutlich entspannter gefunden.
Ja, ich habe da auch mit dem Tegernseher ganz sicher habe ich da mit dem Tegernseher gesessen, ja. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Spiel geil. Ich habe echt gedacht, oh Gott, die Engländerin mit dem ersten Tor, das sie gemacht haben, oh, das wird jetzt schwierig. Weil ja auch Alexandra Popp nicht gespielt hat, aufgrund einer muskulären Verletzung durfte sie das Finale nicht spielen. Und ich glaube, die wäre, ohne dass auch den anderen Mannschaftsteilmitgliedern da despektierlich gegenüber zu sagen, die wäre nochmal so ein Joker gewesen, der nochmal ein bisschen mehr Push gegeben hätte. Dann kam das 1-1 dann kam die Overtime und in der Overtime oder in der zweiten Overtime hat ja die engländische Spielerin dann wirklich das 2-1 geschossen und hat somit das gefürchtete Elfmeterschießen verhindern können. Und England ist Europameister geworden in Wembley vor 90.000 Zuschauern. Einfach gigantisch, das muss man ehrlich sagen. Und die Mädels haben wirklich super gespielt, die haben sich nichts vorzuwerfen, die haben alles reingebracht, was sie bringen konnten. Da kann ich auch mal sagen, und das haben auch viele, viele männliche Fußballspieler gesagt, da können sich viele Mannschaften eine Scheibe von abschneiden, mit welchem Elan, mit welchem Enthusiasmus die gespielt haben. Und ich muss auch sagen, man konnte sich das Spiel wirklich angucken. Es war Spannung, es war schnell, es war guter Fußball. Also da Hut ab. Wirklich bombastisch.
Ja. Ja, es ist, ich bin immer so begeistert.
Micha schweigt.
Nee, ich genieße das, weil ich höre dich ja sehr selten so lobend über Fußball sprechen. Deswegen möchte ich dem Ganzen einfach einen gewissen Raum geben. Ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Sagt man das so? Ja, ich kann dem beipflichten. Es ist ein bisschen schön zu sehen, also zum einen, es waren nicht ganz 90.000, ich glaube, es waren irgendwie 83.000 oder 85.000. Ich habe gehört, dass das Wembley, glaube ich, 90.000 fasst. Und dass das Spiel, glaube ich, es gibt ja so eine Historie, wann welche Zuschauerrekorde da gebrochen wurden. Ich glaube, das war auf Platz 3 oder 4 der Spiele, die jemals in Wembley waren, von der Zuschauerauslastung. Ich meine, sowas mal also gelesen zu haben, aber nagel mich nicht drauf fest. Es gibt ja immer unterschiedliche Quellen und jeder im Journalismus.
Also in der Presse steht, sagt 87.000 Fans beim Finale in Wembley.
Ja, dann 87.000, aber waren halt nicht 90. Aber wie gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass es in der Historie des neuen Wembleys von Zuschauerrekorden irgendwie auf Platz 3 oder 4 aller Fußballspiele, die dort jemals gezeigt wurden. Und das heißt schon was, weil dort findet ja jedes Jahr auch das FA Cup-Finale der Männer statt und so Geschichte. Das heißt, es ist eigentlich auch jedes Jahr gefühlt ausverkauft. Und das heißt schon was. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg, auch für den Sport, für die Mädels, wie du es so schön gesagt hast, da auch irgendwie mal eine Anerkennung zu kriegen und den Sport auch irgendwie auf die nächste professionelle Stufe zu packen. Ich muss sagen, was mir sehr imponiert hat. Ich habe es ja nicht so krass verfolgt wie du, erst gegen Ende habe ich mir viel mehr angeguckt, aber ich finde es immer schön, sehr viel darüber zu lesen und ich bin auch einer dieser Menschen, der sich auch, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, auch irgendwie mal so versucht, zwischen den Zeilen zu lesen und auch mir Videos anzugucken und ich habe mir super viele auf Mediatheken und auf YouTube auch viele Interviews mal angesehen, weil ich finde, also bei mir ist das oft so, wenn ich Fußballspieler oder auch Sportler sehe, geht es mir oft darum, wenn ich die quasi vielleicht von der Sportart oder von dem, was die auf dem Platz machen, interessant finde und denke, die sind aus irgendeinem Grund ja motivierend oder inspirierend oder irgendwie sind eine coole Socke, dann versuche ich mir auch immer so anzugucken, okay, wie verhalten die sich so neben des Platzes? Also wie sind die sozial aufgestellt? Was sagen die in Interviews? Geben die Interviews? Wie äußern die sich so Geschichten? Und ich finde das, was du eben so schön gesagt hast mit dem dieser Mannschaftsgeist, also dieses zu zeigen, wie funktioniert in der heutigen Welt ein Team, was braucht es in einer Gruppe, die unterschiedlich ja nicht sein kann, also von den Herkünften, von den Nationalitäten, von wahrscheinlich auch religiösen Ansichten, also so weit bin ich da gar nicht im Thema, aber du hast ja immer so einen gewissen Querschnitt in so einer Gruppe, gerade im Sport. Und was braucht es, um eine Einheit zu formen und ein Team zu sein? Und da finde ich, hat man bei beiden Mannschaften im Finale auf jeden Fall gesehen, dass da zwei absolute Teams draufstanden, dass in diesem Team auch, das findest du halt, finde ich auch im Männer-Profi-Fußball viel nicht, dass auch in diesem Team sehr viele Werte gelebt werden. Also dass halt Werte wie Fairness, wie quasi, dass man auch ein guter Verlierer ist, dass man Leistung anerkennt, dass man sich auch nicht zu Schulden kommen lässt, dass man natürlich auch Zeit braucht, das zu sacken, aber das gehört auch irgendwie zu einem Charakter einer Gruppe. Und ich finde, da wurden, ich würde es fast schon so sagen, wenn ich mir das bei anderen Turnieren angucke, weil da geht es ja oft so viel um den medialen Hype, aber da wurden auch schon mal echt coole Maßstäbe gesetzt, wie man sich als Gruppe und wo man auch, glaube ich, als Außenstehender, ob das im Job ist, im Privaten, im Freundeskreis, auch viel Inspirierendes draus nehmen kann. Und da bleibe ich auch wirklich bei. Das meine ich auch genauso ernst, wie ich es gerade sage. Das muss ich sagen, bei
den ganzen... Es ist brutal gewesen, wirklich.
Also das ist wirklich, fand ich sehr, sehr inspirierend, und das ist auch irgendwie das, was ich heute, was für mich auch, egal was für eine Sportart das ausmacht, dass es schön ist zu sehen, ob das im Job ist oder auch im Privaten, weil auch eine Partnerschaft, Freunde oder so haben auch manchmal ein gemeinsames Ziel und müssen da irgendwie auch als Team agieren und irgendwie ihre Stärken mit einbringen oder irgendwie, keine Ahnung, organisieren Geburtstag für einen Freund ist auch irgendwie ein Team-Effort. Du musst auch irgendwie gucken, dass jeder seinen Beitrag lässt, jeder tut das, was er am besten kann und hilft, unterstützt und macht und tut. Und da kann man halt super viel von lernen. Das muss ich wirklich sagen, fand ich richtig, richtig cool, weil das sehr sympathisch, sehr bodenständig war, sehr ausgeglichen, alles auf Augenhöhe. Keine Leute, die sich irgendwie, egal bei welchen Mannschaften, wo das Gefühl ist, da fühlt sich irgendjemand besser, auch so eine Pop als Beispiel. Ich meine, müssen wir nicht drüber reden, David, das ist in jeder Sportart so, wenn du einen Spieler hast, der eine Mannschaft durch herausragende Leistungen durch ein Turnier trägt, und das hat sie ja gemacht. Das ist einfach so, wenn so jemand...
Also, hat sie definitiv gemacht, ne?
Also wenn so jemand, wenn die jetzt nach dem letzten Spiel sich verletzt hätte und die hätten jetzt 4-5 Tage Zeit gehabt, sich darauf einzustellen, das zu trainieren und so Geschichten. Aber wenn du mit jemandem quasi, das ist ja auch ein Ablauf, du gehst in so einen Tag rein, du schläfst dich aus, du hast ein Anschwitzen, du hast eine Taktikbesprechung, du machst alles fertig, du gehst ins Aufwärmen, die steht auf dem Platz, wichtigstes Spiel der Karriere gefühlt, weil das immer das Wichtige, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste, ist ja so eine alte Fußballweisheit. Und dann guckst du dir das an und dann hast du kurz davor, dann musst du darauf reagieren. Und das macht auch was mit der Mannschaft. Also klar, ist alles hypothetisch, aber ich glaube, mit ihr an Bord wären die Chancen deutlich höher gewesen, das Ziel zu erreichen. Und dann kannst du eigentlich auch nur als Trainer oder als Team eine Art Trotzreaktion zeigen, aber das macht was mit dir, definitiv. Weil das gibt dir ja Sicherheit, wenn du mit so einer Spielerin, die so viele Tore schießt oder...
Aber trotzdem muss ich dazu sagen, hat die Mannschaft sich echt gut gefangen, und man hat auch echt gemerkt, dass auch die Ersatzspielerinnen auf der Bank, ob die jetzt auf dem Platz waren oder ob die eingewechselt wurden, da war nie irgendwas was Snitchiges, wo man gesagt hat, der gönnt es einem nicht oder die gönnt es einem nicht, oder da war kein Hate, da war gar nichts. Die Spielerin, die rausgegangen ist, weil sie von der Trainerin ausgewechselt wurde, die hat gesagt, okay, ich muss raus, die nächste, die reinkommt, bitte Vollgas, ich wünsche dir alles Gute und ich feuere dich jetzt an. Und das fand ich total geil. Also das muss ich sagen, da gab es keinen bösen Blick, da gab's keine Eifersüchteleien, da gab es kein blödes Rumgezanke oder irgendwie irgendwas. Das war einfach nur, wenn die Trainerin, wenn der Chef entscheidet oder die Chefin entscheidet, wird das getan und es wird durchgezogen und es wird einfach gemacht, und das mag ich, ne? Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich einen riesen Respekt vor, und ich weiß das selber, wie das ist im Sport, wenn du mal nicht eingewechselt wirst oder wenn der Trainer sagt, du gehst jetzt vom Platz, der andere geht rein, da fühlt man sich schon manchmal beschnitten, weil man ja doch gerne auf dem Platz stehen möchte und doch denkt, vielleicht ist man der Bessere oder die Bessere in dem Fall, aber da hat man nichts von gemerkt, und das fand ich hochprofessionell und echt, also mega, also das war wirklich, das war ganz, ganz viel Werbung für den Sport, und ja, so kann das gern weitergehen.
Ja, ich glaube, dass du bei solchen Einzelheiten, ich meine, es ist jetzt, also man muss fairerweise sagen, sowas hat es auch schon mal bei anderen Mannschaften gegeben. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das hat es beim Männersport noch nie gegeben, aber in einem Turnier,
das klar, ist vielen, sicherlich.
Ne, das ist in einem Turnier bei so vielen Frauenmannschaften und auch in so einer Ausgeprägtheit, die ist halt krass. Und ich glaube, du brichst das halt irgendwie runter. Ich glaube, dass halt gerade im Profisport oder generell im Sport, das wirst du kennen, ist oft das Problem, dass die, dass so eine Mannschaft, also ich sag mal, wenn du jetzt, ich sag mal, jetzt nimm zum Beispiel den Torwart, jetzt mal so eine legendäre Fußballgeschichte, früher Olli Kahn gegen Jens Lehmann und so Geschichten. Du hast zwei Torhüter, wo du sagst, die sind beide, der eine ist vielleicht besser in dem Bereich, der andere ist besser in dem Bereich, du musst aber irgendwie eine Entscheidung treffen und am Ende hat damals Jürgen Löw eine Entscheidung getroffen, wo er gesagt hat, ich habe das Gefühl, zu dem System, was ich spiele, brauche ich einen Torwart, der die Fähigkeit hat und das kann der eine besser als der andere. So, Entscheidung getroffen, ne, alles gut, aber dadurch, also die Leistungsexplosion, die Nancy Illmann damit hatte, die entsteht ja auch dadurch, dass es gewisse Signale gab, die auch dann gezeigt wurden, dass Oli Kahn Rückendeckung gegeben hat und irgendwie man das Gefühl hat, also durch diesen Konkurrenzkampf, das ist ja das, was viele Sportler auch nicht verstehen, selbst wenn ich immer zweiter Sieger bin in einem Konkurrenzkampf, hat das trotzdem dazu beigetragen, dass der Erster geworden ist, sich vielleicht dreimal verbessert hat, als der vorher war, weil er diesen Konkurrenzkampf angenommen
Absolut.
Hat und sich weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das verstehen viele, also ich sage das einfach mal so, ich glaube, dass viele, egal ob die amateurmäßig oder im Profibereich Sport machen, vom Mindset es nicht verstehen, dass du trotzdem immer schauen musst, wie ist deine persönliche Entwicklung und bin ich besser geworden. Das muss nicht immer heißen, dass ich spiele oder dass ich erste Wahl bin, aber manchmal hilft diese Entwicklung, um irgendwann dieses Ziel, was man hat, zu erreichen. Und das vergessen, glaube ich, manche und verrennen sich dann in so einem Selbstmitleidsbild und nehmen alles irgendwie persönlich und alles auf die Goldwaage. Und das führt dann auch
dazu, dass wir diese Unruhe haben. Ich finde aber auch, das ist auch oft der Öffentlichkeit geschuldet, ne? Weil ich weiß gar nicht, wer jetzt gespielt hat, ob Jens Lehmann oder Oliver Kahn gespielt hat damals. Spielt auch keine Rolle, aber ich wette darauf, dass der zweite Torwart in der Presse dann zerrissen wurde. Ja, hier, der ist doch scheiße. Oder es auch Leute gibt, die Einzelstimmen sagen, ah, oh, der ist doch scheiße, ob es jetzt Olli oder Jens war, keine Ahnung. Aber das ist doch ein Scheiß-Torwart und hin und her. Und da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Typ, der zweite ist, ist der zweitbeste deutsche Torwart der Welt. Und der zweitbeste deutsche Torwart der Welt zu sein, ist ja jetzt nicht so richtig schlecht, finde ich. Ne? Naja, und der kann ja kein schlechter Torwart sein, auch wenn, ich sag mal, du in der Rangfolge Nummer 10 bist, bist du immer noch der zehntbeste deutsche Torwart der Welt, was garantiert nichts Schlechtes ist. Obwohl du nie auf die Mattscheibe kommst und nie im Nationaltrikot spielen wirst, weil Torwarte braucht man halt nicht so viel. Ne? Und das finde ich so ein bisschen, schade. Und da glaube ich, sind wir Deutschen oft ein bisschen missgünstig unterwegs und gönnen den Leuten das nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, das ist auch eine deutsche Eigenschaft, dass man eher neidet und einem das nicht gönnt und einen auch gerne mal verlieren sieht, anstatt zu sagen, hey, Jens Lehmann, Top-Torwart, Oliver Kahn, auch Top-Torwart, einer von den beiden macht's und Jogi sucht sich einen dieser zwei besten deutschen Torwarte aus, ne, wenn man das Beispiel jetzt mal so weiterführt. Und schon komisch eigentlich. Schade drum oft. Schade drum.
Ja. Aber jetzt sind wir ein bisschen in einem Streit von 2006 verfallen und haben da versucht, etwas zu ignorieren. Genau. Das ist auf jeden Fall sehr schön, aber mir war es einfach nur wichtig, diesen Unterschied zu erklären, was für mich diesen Charakter des Teamgeistes so besonders macht. Aber zu dem Punkt, und ich habe es dir, als wir uns heute getroffen haben, habe ich gesagt gehabt, ich fände es mal richtig geil, wenn wir mal so, wie soll ich das nennen, wenn wir mal so zu gewissen Themen, über die wir sprechen, weil wir ja manchmal die Themen, das merkt man jetzt, das ist unsere 16. Folge, wir haben ja manchmal so das Thema, dass Themen dann wieder auftauchen, dass es doch manchmal ganz lustig wäre, Thesen aufzustellen. Also eine These aufzustellen nach dem Motto, wie geht's jetzt weiter und was passiert? Und ich finde, das ist jetzt gerade zu dem Thema, was wir gesprochen haben, so quasi Frauenfußball, wie geht's da jetzt weiter? Kann man ja mal eine These aufstellen, David, oder? Was meinst du? Wie geht's da weiter? Also was passiert
also jetzt mit dem Frauenfußball? Das finde ich einen ziemlich coolen Ansatz. Aber dann sollten wir dieses Thesenthema auch mit unserer Agenda aufnehmen und das zu so einem regelmäßigen Ding machen und vielleicht auch mal dann den Gegenbeweis so antreten. Was ist denn passiert? Ist was passiert? Ist nichts passiert? Ja, wie geht's weiter mit dem Frauenfußball? Das frage ich den Fußball-Experten Michael mir gegenüber.
Wie gekonnt du meine Frage totredest und eine Gegenfrage stellst. Hervorragend. Ja, du könntest Showmaster werden. Die
Abschmettern.
Nee, genau. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht, also ich bin ganz ehrlich, das sind wir ja hier immer, ich weiß gar nicht genau, wann die zum Beispiel die Bundesliga der Frauen in Deutschland startet. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zeitversetzt, weil jetzt auch das Turnier war zu den Männern. Aber ich glaube, dass ich glaube, dass der Hype schon da war. Das lag jetzt aber auch ein bisschen daran, weil es ein Sommer war, wo kein anderes Turnier war. man generell dem Fußball, dem Männerfußball, sehr skeptisch gegenüber ist, weil man sagt, der verliert auch gerade der deutsche Fußball, der so früher seine Tugenden hatte und wo man immer wusste, es ist ein Geschäft, aber es ist nicht dieses krasse Geschäft. Der erlebt gerade so einen Wandel, weil jetzt halt dieses Jahr zum ersten Mal ein Turnier im Winter stattfindet mit der WM in Katar und die ja glücklicherweise von dem einen oder anderen auch ein bisschen boykottiert wird. Ich habe zum Beispiel die Woche gelesen, dass Philipp Lahm nicht zu dem Turnier fahren wird, obwohl er ja so eine Funktion hat im deutschen Fußball und auch als Botschafter unterwegs ist.
Ja.
Auch was so den Fairplay-Preis angeht, dass er ja sagt, er kann das Turnier nicht guten Gewissens machen. Und ich glaube, dass das sehr viele Faktoren waren, die so ein bisschen dann den Spotlight auf den Fußball geregt hat. Aber die Wahrheit wird so ein bisschen auch die Bundesliga und die ersten Spieltage der Frauen halt irgendwie zeigen, wie ist das Prozedere und so Geschichten. Was man erkennt, ist auf jeden Fall, dass, also ich bin ja zum Beispiel Fußballfan von Bayer Leverkusen und die haben ja auch eine Frauenmannschaft und die wird, finde ich, schon echt cool gewürdigt. Also die machen auf der Internetseite super viele Beiträge darüber. Also auch so, wenn die jetzt zum Beispiel, das stimmt, der Saisonstart ist nämlich noch nicht da. Ich habe nämlich die Woche noch gelesen, dass die im Trainingslager oder zum Trainingslager sind zur Saisonvorbereitung. Also
ich kann es kurz einhauen. Der Saisonstart ist am 16.09. Dann beginnt ja, die Bundesliga, Damen-Bundesliga am ersten Spieltag. Und deine Mannschaft hier, Leverkusen, spielt gegen die Zebras aus Duisburg am 18.09. das erste Mal.
Ja, ist doch super. Und auf jeden Fall sind die jetzt in der Saisonvorbereitung, siehst du, und auf jeden Fall, es ist ja in Duisburg, kannst du gleich noch was zu sagen, ne? Aber ist auf jeden Fall so, dass ich die These aufstellen werde. Ich sag mal, wenn ich das jetzt vergleiche mit so dem Sommermärchen, wir waren ja gerade eben bei dem Thema 2006, wo der deutsche Fußball so in Sachen Stolz und ich stehe zu meinem Land und ich feiere das und so Geschichten so eine Revolution genommen hat, dass man mit Fahnen rausgehen konnte und das gefeiert hat und irgendwie ein Team war, was als Team gekämpft hat und klar war, dass die...
Patriotismus.
Ja, so Patriotismus, aber auch eine Mannschaft, wo man wusste, die gehört nicht zur absoluten Weltspitze, aber hat durch diesen Teamgeist und durch diese Einheit im eigenen Land das Maximum rausgeholt, hat das halt irgendwie so ein Feuer entfacht, woraus die Nationalmannschaft locker 10 Jahre danach sich gezerrt hat und das jetzt alles irgendwie wieder irgendwie versaut hat mit den ganzen Image-Kampagnen und der ganzen Scheiße mit der Mannschaft und so, die so abgeschafft worden ist. Aber ich glaube, diesen krassen Hype wird der Frauenfußball nicht erleben. Ich glaube tatsächlich, dass es noch... Ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern, bis das nochmal so die nächste Stufe auch so gehaltstechnisch und so erreicht. Ich glaube, dass mit dem, was auch gerade im Fußball passiert, auch im Hinblick, dass jetzt dann quasi im Winter das erste Mal die WM in Katar ist und dass diese Saison so eine spezielle ist, weil die ja an einem frühen Spieltag aufhört im November und dann ist ja nach der WM so ein ganz besonderes Transferfenster dieses Jahr, wo voll viele Spiele nach der WM wahrscheinlich transferiert werden und den Rest der Saison, es wird was ganz Besonderes und ich glaube, dass das für den Frauenfußball, wo die jetzt den Spotlight hatten, das wieder wegnehmen wird, weil das halt so eine super neue, turbulente Zeit ist und der Fußball halt generell gerade wieder so voll an Begeisterung gewinnt und die Stadien auch wieder voll werden, dass ich glaube, dass so spätestens nach der WM in Katar so ein bisschen das wieder in Vergessenheit geraten wird. Das ist so meine These. Leider ist es so, aber ich glaube, das wird so ein bisschen...
Ja, also das... Da schließe ich mich an, lieber Micha, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube aber auch, dass jetzt die Frauenfußball-Bundesliga und der gesamte Frauenfußball so einen kleinen Hockeystick-Effekt erleben wird und auch garantiert neue Sponsoren die Mannschaften unterstützen und dadurch auch garantiert die Gehälter steigen. Und weil man merkt, wie attraktiv der Frauenfußball sein kann. Und das finde ich schon ganz gut. Und ich glaube, die müssen einfach jetzt dranbleiben und dann Stück für Stück weiter daran arbeiten und das Ding dann so irgendwann auch mal zu einer Weltmeisterschaft und zu einer Europameisterschaft führen und dann Schritt für Schritt immer mehr Aufmerksamkeit erzeugen und dann, wie du schon sagst, wird es ein paar Jahre dauern, aber ich weiß nicht, ob es irgendwann mit diesem Equal Pay passt, dass ein Frauenfußballspielerin in einem Verein das gleiche verdient wie ein Mann in einem Bundesliga-Verein. Da glaube ich persönlich noch nicht dran, aber es sollte zumindest für die Auswahlmannschaften ein Equal Pay geben.
Ja.
Grundsätzlich.
Das ist, wenn es der Markt hergibt, auf jeden Fall cool. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Punkt. Jetzt haben wir ja gerade eben, du hast ja gerade eben so schön das Wort Duisburg genannt. Duisburg ist ja für dich auch so eine kleine Heimstätte. Aber die, sag ich mal, unsere treuen Zuhörer wissen ja, dass wir am Ende immer dass der Host der Folge, der heute David wieder ist, eine persönliche Sache, Geschichte erzählen darf über sich, damit man ein bisschen mehr über uns beide erfährt. Und heute ist David dran und David, ich, ne, the stage is yours.
Uri Geller. Aber meine kleine persönliche Sache, die ich jetzt gleich, nennen werde, hat nur indirekt was mit Duisburg zu tun. Und ich hau es einfach raus. Micha, ich glaube, du weißt es sogar. Aber vielleicht einen Fakt aus dieser Story weißt du nicht. Ich habe einen Wikipedia-Eintrag. Ja, ich bin Zebra. Nein, ich habe einen Wikipedia-Eintrag in Bezug auf meine Football-Laufbahn und stehe sogar auf der Liste der Mönchengladbacher Persönlichkeiten. Und kurz dazu gesagt, nein, ich habe diesen Wikipedia-Eintrag nicht selber geschrieben. Und der wird auch immer wieder aktualisiert. Und es steht sogar mittlerweile drin, dass ich Gesellschafter beim neuen European League of Football Team Rheinfire, bei der Rheinfire Franchise bin. Und ja, wir spielen in Duisburg, in der MSV Arena. Jetzt haben wir den Kreis wieder geschlossen.
Genau, so schließt sich der Kreis. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Weißt du, das ist auf jeden Fall cool, das zu wissen. Und ich kann bezeugen, weil du mir den mal auch gezeigt hast, dass der nicht von dir ist. Aber man kann doch mittlerweile, beziehungsweise ich glaube, das konnte man immer, das wusste ich aber früher nicht so genau, man kann doch bei Wikipedia mittlerweile sehen, wer der quasi Ghostwriter ist der Geschichte. Also man sieht doch man kann sich eine Historie angucken,
ja, also,
welcher Eintrag von wem gemacht wurde. Dann kann man zumindest auf ein Profil klicken und dann könnte man herausfinden, wer ist denn da so akribisch bei dir.
Du siehst, jetzt ist irgendwas bei dir umgefallen, du siehst auf diesem Eintrag, dass da IP-Adressen hinterlegt sind. Und dann gibt es Leute, die so Berichtigungen da drin geschrieben haben. Es gab auch mal den Fall, ob dieser Beitrag weiter aufrechterhalten werden soll oder nicht. Irgendwie, also das kann man alles nachlesen in dieser Historie. Und da gibt es im Hintergrund so ein paar Schönschreiber, glaube ich, die dann gucken, ob die Rechtschreibung gut ist, ob das sprachlich alles so richtig ist. Und irgendwer, und ich weiß nicht wer, macht diese Einträge und es sind verschiedene IP-Adressen. Da steht halt nur kein Klarname hinter. Deswegen weiß ich es bis heute nicht, wer das macht.
Ja. Tja, aber es wird irgendwen geben, vielleicht dann an dieser Stelle einen dezenten Aufruf, ne? Wenn es jemanden gibt, der diese Einträge macht, ist der vielleicht ja auch so ein Fan von dir, dass der auch den Podcast hört und vielleicht gibt er sich ja zu erkennen, vielleicht ist es ja auch jemand, von dem du nicht gerechnet hast, der sagt, ich bleib dem Jungen treu.
Ja, das kann natürlich sein. Ne,
und
ja.
Gib alles. Deswegen, kleiner Aufruf in eigener Sache und ja, ne, David, du weißt ja, was es heißt. Ne? Man kann sich ja bei uns, ne, melden. Wo genau?
Ja, genau, unser Hinweis in eigener Sache, wie immer so schön, folgt uns sehr gerne auf Instagram unter Potpourri und Plörre, schreibt uns gerne E-Mails an post@potpourriundplörre.com. Ansonsten sind wir auch immer gerne sind wir auch immer dankbar für ein Abonnement in unserem Podcast, folgt uns da und unterstützt somit unsere Sache, wenn euch das gefällt. Und ja, derjenige, der den Wikipedia-Eintrag schreibt, der kann auch gerne eine Mail schreiben. Ob es jetzt über Instagram ist oder per E-Mail, gerne einfach mal ran. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge mal wieder angekommen. Wir haben über eine Stunde wieder gesprochen. Mhm. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wir uns hier in Rage reden können. Aber Micha, wenn du nichts mehr zu sagen hast, schließe ich die Folge oder die Episode.
Ich bleib dabei. The stage is yours.
Gut, dann sage ich noch, hat, ready or not, wir sind raus. Tschüss zusammen.